Inforadio Podcast.
Wieder so eine Pandemie-Vokabel. Was 7-Tage-Inzidenz, Wechselunterricht und Spucktests sind, das wissen wir ja nun. Jetzt also wütend. Ein Mix aus müde und wütend. Wegen der Pandemie, ihrer Beschränkungen und darüber, dass es mit Besserungen nicht voranzugehen scheint. Richard David Precht, Philosoph und Buchautor. Guten Morgen. Sie kennen sich mit Worten und Formulierungen aus. Ist wütend eine treffende Bezeichnung für die Stimmung in unserem Land?
Da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also müde und genervt, das würde ich schon sagen. Aber ich glaube, die Anzahl der Menschen, die wahnsinnig wütend sind in der augenblicklichen Situation, die hält sich doch eigentlich in Grenzen. Ich glaube, so die Hauptgemengelage ist einfach diese Genervtheit darüber, dass die Pandemie nicht weggeht und dass das Impfen so langsam vonstatten geht.
Sie haben ein Buch geschrieben während der Pandemie, das heißt Von der Pflicht, eine Betrachtung. Da geht es darum, was eigentlich die Pflicht des Fürsorge- und Vorsorgestaates ist gegenüber seinen Bürgern und was die Pflicht seiner Bürger. Wie nahe sind wir denn jetzt, gut ein Jahr in die Pandemie rein, dem Kennedy-Aufruf gekommen? Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern du für dein Land.
Also wenn man eine Bilanz ziehen würde, jetzt nach einem Jahr Pandemie, muss man sagen, dass die allermeisten Leute sehr gut eingesehen haben, dass sie zum Schutz der Schwachen in der Gesellschaft Masken tragen, Abstandsregeln einhalten müssen, Hygieneregeln. Dass also die allermeisten Leute das gut verstanden haben, egal wie genervt von der Pandemie sie sind oder was sie von jeder einzelnen Maßnahme jetzt halten mögen. Und dass es immer nur eine Minderheit ist, die dagegen so besonders lautstark und trotzig rebelliert. Insofern kann man sagen, dass es ja mit dem Pflichtbewusstsein und auch mit der Empathiefähigkeit der meisten Leute eigentlich ganz gut bestellt ist. Aber es fallen natürlich vor allem diejenigen auf, die sich nicht an die Maßnahmen halten und auch die sich entsolidarisieren.
Über die laute Minderheit würde ich gleich nochmal mit Ihnen sprechen. Zuerst nochmal aufs große Ganze geschaut. Ist das eigentlich eine besondere Leistung unserer Gesellschaft, die ja in weiten Teilen eine Gesellschaft der Partikularinteressen ist?
Ja, also ich finde, dass es schon eine große Leistung ist. Ich meine, wir leben in einem Land, in dem wir tagtäglich indoktriniert werden, uns Vorteile vor anderen zu verschaffen. Also wenn Sie mit der Bahn fahren und Sie wissen das 3 Wochen vorher, dann zahlen Sie weniger für Ihr Ticket, als wenn Sie das am Automaten kaufen. Im Regelfall sind es dann die Rentner, die am Automaten ihre Tickets kaufen und die anderen fahren auf Kosten der Rentner. Und was ich hier am Beispiel der Bahn oder von Fluggesellschaften zeigen kann, das gilt eigentlich für alles. Wir leben in einer Gesellschaft, wo uns die Werbung indoktriniert, uns pausenlos als Egoisten Vorteile vor anderen zu verschaffen und nicht die Dummen zu sein. Und da ist es doch erstaunlich, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft unterm Strich so gut ist und dass es doch tatsächlich gar nicht wenig Menschen gibt, die sich auch Gedanken um das Allgemeinwohl machen und nicht nur Sorgen ums eigene Fortkommen.
Auch wenn Sie, wie Sie ja zu Recht gesagt haben, wahrscheinlich höchst genervt sind davon, wie lange das alles jetzt schon dauert. Welche Rolle spielen denn diejenigen, die Stimmung im Land machen? Querdenker, andere Leute, das ist eine Minderheit. Trotzdem sollte man sich über die Gedanken machen, oder? Und wenn ja, welche?
Ja, also einerseits ist es ein gefundenes Fressen für die Medien. Ne? Also so die Bilder aus Kassel, die kann man eigentlich genüsslich immer wieder zeigen. Die haben so 2 Effekte. Ne? Also auf der einen Seite sieht man die so ein bisschen als Mahnung und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man gerne was Abstoßendes oder Abschreckendes zeigt, damit diejenigen, die sich an die Regeln halten, sagen, guck dir mal die Verrückten oder guck dir mal die Spinner an. Aber worüber ich mir Sorgen mache, ist, wenn man sich zum Beispiel die Tendenzen in den USA anguckt. Also ein erheblicher Teil der Bevölkerung hat ein völlig gestörtes Verhältnis zum Staat in den USA. Fühlt sich abgehängt, fühlt sich nicht mehr repräsentiert. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass solche Zustände auch auf Deutschland zukommen. Ich meine, durch die Digitalisierung werden wir eine sehr große Arbeitslosigkeit kriegen. Die wirtschaftliche Lage im Land wird sich für viele Menschen verschlechtern. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Wut auf den Staat, die jetzt in der Pandemie bei einigen schon sehr deutlich zu sehen ist, dass sie flächendeckender wird. Und darüber mache ich mir große Sorgen.
Ist es vor dem Hintergrund nicht gerade auch klug, sich um die, wie Sie jetzt sagen, von den Medien ausgeschlachteten, die Polizisten anschreien und andere Dinge machen, dann doch Gedanken zu machen, weil sie eben auch Repräsentanten für Menschen und Bewegungen sind, die dahinter stehen, die jetzt nicht alle auf die Straße gehen und da rumkrakehlen, aber deren Gedanken in eine ähnliche Richtung gehen?
Ja, darüber mache ich mir tatsächlich Sorgen. Also es gibt ja ein interessantes Dilemma, das schon sehr oft beschrieben worden ist. Und das besteht darin, dass der liberaldemokratische Staat an Bedingungen gebunden ist, die er nicht selbst erzeugen kann. Das heißt also, er muss voraussetzen, dass die Menschen solidarisch sind, am Gemeinwohl interessiert sind, dass sie den Staat im Großen und Ganzen akzeptieren. Der Staat kann das aber nicht erzwingen. Wir können jetzt nicht qua Staatsreligion vorschreiben oder ähnliche Dinge machen. Wir sind ja keine Diktatur. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, was hält die Gesellschaft im Innersten zusammen und was kann man dafür tun, um das Gute und das Solidarische zu fördern?
Und was ist das in Zeiten der Pandemie ganz besonders?
Naja, ich habe mir schon vor 10 Jahren mal Gedanken darüber gemacht, warum haben viele Leute kein solidarisches Verhältnis? Und dann fällt mir jetzt bei der Pandemie auf, also Corona-Leugner arbeiten selten auf Intensivstationen. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die was für andere tun, die finden sich sehr selten auf Querdenker-Demos. Ich glaube, dass in allererster Linie diejenigen Leute rebellieren, die ohnehin nichts für die anderen tun. Und ich glaube, wenn diese Menschen, einige davon, ich meine, da gibt es auch unrettbare Spinner bei, aber auch bei anderen, wenn die mal was tun würden für andere und wenn die auch mal ein positives Feedback auf sich bekommen würden, also man nennt das ja Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn man solche Erfahrungen machen würde, dann hätte man vielleicht auch eine andere Einstellung zu Corona oder eine andere Einstellung zum Staat. Und deswegen fände ich es gut, wenn wir in unserer Gesellschaft 2 Gesellschaftsjahre hätten, also soziale Pflichtjahre, eines nach der Schule und eines beim Eintritt ins Rentenalter, wo man dann tatsächlich die Möglichkeit hat zu erfahren, dass es nicht nur etwas Lästiges ist oder etwas Unangenehmes, eine Pflicht zu tun oder anderen zu helfen, sondern auch eine positive Erfahrung mitnimmt. Ich glaube, das ist das, was Menschen am ehesten prägt und positiv verändert.
Wenn wir mal auf das Mittelfristige schauen, was vor uns liegt. Politiker, die sich in Krisenzeiten die Taschen voll machen, eine Kanzlerin, deren Autorität zerbröselt. Und nun ist auch noch der Sommerurlaub in Gefahr, wieder mal. Sind nicht die besten Aussichten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den kommenden Wochen, oder?
Also die Politiker, die sich bislang bekannt die Taschen voll gemacht haben, sind ebenfalls eine verschwindende Minderheit. Also das ist vielleicht jeder 100. im Bundestag gewesen, wenn überhaupt. Also insofern würde ich das jetzt mal nicht so allgemein sagen. Und ob die Autorität von Angela Merkel nicht dadurch gewonnen hat, dass sie in der Lage war, einen Fehler zuzugeben, was übrigens sehr, sehr wenige Staatsmänner und Staatsfrauen bisher so getan haben, glaube eher, dass sie dadurch, dass sie das gemacht hat, an Respekt gewonnen hat. Was den Sommerurlaub anbelangt, wage ich keine ernsthafte Prognose. Aber ich würde mal eines sagen. Wenn bei uns im Land die tatsächlich Vulnerablen, da kann man lange überlegen, wo die Grenze ist, sagen wir mal jeder über 70 und alle mit Lungen und Diabetes und anderen Vorerkrankungen geimpft sind und der Impfstoff auch für alle neuen Mutationen wirklich erfolgreich ist und wirkt, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, die Maßnahmen weiterlaufen zu lassen. Denn das Argument ist ja nicht, mich vor mich selber zu schützen oder Corona auszurotten, sondern das Argument ist, die Schwachen zu schützen.
Es werden interessante Wochen, das auf jeden Fall. Richard David Precht, Philosoph und Autor des Buches Von der Pflicht, eine Betrachtung. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ja, sehr gerne.
Inforadio Podcast.